Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Die Plauderecke ist wieder on the road und ich habe wieder die Ehre, beim lieben Christian Endres zu sitzen.
Hi, und langsam wird's ein Muster.
Ja, wir wollen das ja auch in einer gewissen Regelmäßigkeit jetzt fortführen. Wir wollen Spezialthemen, ja, muss nicht nur Comics sein, kann alles möglich sein, aber wir wollen die Plauderecke mit eben Spezialkategorien versehen und da einfach ein bisschen anders plaudern, als wir das angefangen haben. Nicht nur unsere drei besten Tipps oder sowas, sondern wir reden einfach ein bisschen über Comic, über Bücher oder sonst was. Und heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Christian, was haben wir uns denn ausgedacht?
Heute gibt's die Dirt Sheets und die Schandflecke unserer beider Comic-Nerd-Leben. Es gibt comic-nerdige Geständnisse, denn wir geben so oft Tipps und Leseanregungen, dass wir uns gedacht haben, jetzt müssen wir auch mal zugeben, vielleicht was Sachen, die wir nicht mögen oder wo man denkt so, als Fan, das müsstest du mögen oder wir hassen es wie die Pest oder sowas. Ja?
Ich weiß noch nicht, ob ich das alles gestehen kann, was auf unserer Liste steht, aber schauen wir mal, wir fangen mal an. Wir stellen uns mal so eine Frage, oder? Welchen Klassiker mochtest du lange nicht, Christian?
Ach Gott, da kriege ich gleich wahrscheinlich den ersten Hieb ab oder so. Ich mochte tatsächlich ganz, ganz lange Tim und Struppi nicht.
Klonk.
Ja, das Geräusch war ich, der nach einem Tritt von der Bank gefallen ist. Nee, aber es ist wirklich so, als Kind, als ich die ersten Comics gelesen habe, so beim Friseur, beim Warten oder beim Zahnarzt im Wartezimmer oder so, da habe ich dann lieber Prinz Eisenherz, Lucky Luke, natürlich Asterix. Ich habe zu Hause die Duck-Comics gelesen. Mit Tim und Struppi bin ich auch vom Stil her nie warm geworden. Und jetzt wird's noch ein bisschen verrückter. Ich habe die Trickserie total gemocht und ich habe auch am Super Nintendo das Tim und Struppi Videogame gespielt. Aber die Comics von Tim und Struppi, die haben mich nicht erreicht. Wenn ich die in der Bibliothek mal herangenommen habe, entweder habe ich immer genau den einen Band erwischt, der grottig ist oder so. Aber du, diese klare Linie,
das hat mich... Du, ich glaube, kann auch sein, wenn ich vielleicht mit Tim im Kongo eingestiegen wäre, hätte ich vielleicht auch ein bisschen länger gebraucht. Aber mein erster Band damals war Reiseziel Mond. Mhm. Und da waren wir ja schon auf dem absoluten Höhepunkt. Es waren schon alle Randfiguren, die ja das so bereichert haben dann über die Zeit. Ja, diese Seitenstories mit den Schulzes und Captain Haddock und so weiter. Die waren ja dann alle schon da. Und da hat mich das gleich weggebeamt. Aber ich habe sowas ja auch. Also ich meine, ich kam zum Beispiel mit einem der meistgelobten und großartigsten und prägendsten Zeichner der US-Comic-Szene, nämlich mit Jack Kirby, gar nicht zurecht.
Klonk.
Scheiße, ich bin auch von der Bank gefallen, warte, komm wieder hoch. Der war mir einfach zu klobig, zu holzig, holzschnittartig, so dieses, oder Linolschnittartig, oder diese, so breite Gesichter und die Figuren wie The New Gods, die gingen überhaupt nicht an mich. Also das hat mir, ich fand das alles total blöde. Und im späteren Run dann bei Fantastic Four, so als er dann so im Höhepunkt war, wo er Adam Warlock kreiert hat und so Sachen dann, also Silver Surfer, Galactus und so, da habe ich es dann langsam geschnallt, was der eigentlich drauf hatte.
Das ist vielleicht auch zu unserer Ehrenrettung, so ging es mir mit Tim und Struppi ja dann auch in späteren Jahren. Dann habe ich das auch für mich nochmal entdeckt, habe nochmal einen Anlauf gewagt, dann hat mir auch vieles gefallen. Ich habe zum Beispiel erst vor ein paar Monaten diese neue Luxusausgabe von Die Juwelen der Sängerin gelesen. Mhm. Eigentlich ein sehr unbeliebter Tim und Struppi Band.
Ja, mein Liebling, ja.
Ich habe mich köstlich amüsiert wieder. Ich finde den so lustig.
Ja, der ist so geil.
An der Krimi-Satire par excellence.
Ja.
Also man hat auch manchmal das, du hast bei Kirby, ich bei Hergé, man mag was nicht am Anfang als Kind, vielleicht muss man selber reifen, vielleicht muss man die richtigen Werke entdecken und dann werden die Dinge, die Klassiker, die man überhaupt nicht leiden kann, plötzlich zu Sachen, die man total toll findet.
Ja, weil man ganz anders rangegangen ist.
Genau, genau. Es kommt auch immer an, wann entdeckst du was, wann hast du den Kontakt, über was und wie hast du den Kontakt.
Ja.
Und auch das ist so ein Tipp, den ich gerne noch immer mitgebe. Wenn ihr mal was nicht mögt, ist okay, macht euch keine Gedanken. Wenn es aber so ein anerkannter Klassiker ist, probiert es einfach ein paar Jahre später nochmal.
Dann würde ich dem einfach nochmal eine Chance geben.
Genau.
Ja. Da kommen wir bestimmt öfter mal dazu, weil uns das öfter mal so ging. Du hast auch einen Zeichner gehabt, den du erst später zu schätzen wusstest.
Genau, und auch einen absoluten Meister, nämlich Steve Dillon.
Oh. Late Great, yes.
Late Great, the greatest Englishman, nicht mehr alive leider.
Ja.
Da gibt es auch ein bisschen so eine Rahmengeschichte, sag ich mal. Denn ich habe Steve Dillon als Punisher-Zeichner kennengelernt. Und auf den Punisher-Comics waren damals die Cover von Tim Bradstreet, hyperrealistisch, grim und gritty. Dann habe ich es aufgemacht und dann war da dieser Steve Dillon-Stil drin. ganz anders. Ein bisschen cartoonig, sehr slick, ganz wenig Striche. Ja. Und ich habe es über Punisher am Anfang überhaupt nicht gemocht, so vom Taschengeld noch. Also wirklich als Jugendlicher, ich kam ja aus den, den Superhelden 90ern und dann hat mir Steve Dillon nicht gefallen. Als ich dann ein paar Jahre später angefangen habe, Preacher zu lesen, der ja vor Punisher erschienen ist, aber in meinem Leserleben später kam, da habe ich dann erstmals erkannt, was Steve Dillon für ein genialer Storyteller ist, dass der alles zeichnen kann, dass der alles glaubwürdig zeichnen kann, dass er perfekt ist, um Garth Ennis schwarzen Humor zu illustrieren. Und dann habe ich später erkannt, ja, Steve Dillon war ein Meister und ich habe ihn da am Anfang verkannt. Am Anfang hättest du mich wirklich mit Steve Dillon-Zeichnungen jagen können. Und jetzt bedauere ich, dass wir nichts mehr von Steve Dillon jemals mehr lesen werden. Ja. Und hol heute noch natürlich Preacher, Punisher oder Gen 13 Annual von ihm heraus und denk mir, was für ein toller, unverkennbarer
Künstler. Aber er hat nicht so wahnsinnig viel hinterlassen. Ne? Es ist kein so ein...
Ja, eigentlich schon, weil Hellblazer war ja auch dabei. Er hat schon viel gemacht. Nicht genug und doch genug. Ja. Also es ist immer schwierig, wenn die Künstler zu früh sterben.
Ja Steve gut, Dillon, er hat, glaube ich, wahrscheinlich mehr Seiten gemacht als der Hergé, aber...
Und du hast ja mir im Vorfeld erzählt, dass auch du neben Jack Kirby noch eine ganze Gruppe an Zeichnern nicht mochtest.
Ja, ja, da war ich dann aber auch, wie du sagst, einfach zu jung. Ich habe dann damals Schwermetall oder Schwermetall-Auskopplung beim Volksverlag in die Hände bekommen und konnte damit ganz vielen Sachen nichts anfangen. Auch mit, gerade mit Möbius, Drouillet, Kassar, das war am Anfang für mich... Ja, schien schon gut gezeichnet, aber ich konnte mit der Art, mit den Stories, das war mir einfach...
Das hätte auf einem Poster gereicht damals oder einem
Cover. Ja, Bild an die Wand, hätte es eher getan, sag ich, ja, okay, sieht cool aus, aber die Erzählweise, das gab dann mal den Bruch, bis ich diese Möbius-Geschichte ist der Mensch gut gelesen habe. Das hat dann irgendwie so Klick gemacht. Also, genial, was die da eigentlich erzählen. Und dann habe ich nochmal hingeschaut und dann habe ich die... Faszination dafür auch entwickeln können.
Herr Möbius, kannst du dir natürlich auch über Blueberry erschließen?
So ja, du willst mir. Gleich auf eine Sünde, ein Geständnis von mir hinaus, dass ich so lange nicht wusste, dass Chiro und Möbius ein und derselbe ist. Ja, ja, ja. Das ist ein, ich wollte dich eigentlich nicht gestehen. Jetzt hast du es rausgelockt.
Ja, es ist ja auch eine Rubrik unserer Schand- und Missetaten. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gewusst habe. Als ich Blueberry entdeckt habe, war das quasi schon in jedem Vorwort immer gestanden. Ja. Ich hatte es dann leichter.
Ja, ja, stimmt. Bei den Zack-Editionen hat es keiner reingeschrieben.
Genau, das ist nämlich auch wieder, was wir gerade gesagt haben, mit dem man reift als Leser und als Fan ja auch mit. Und da sind wir beim nächsten Geständnis, weil ich im Vorfeld darüber nachgedacht habe. Und das bringt uns zu der Frage, welchen Alan Moore-Comic mochtest du nicht?
Tja, soll ich sagen als erstes?
Kannst du gerne machen, wenn du dich traust.
Ja, ich mochte das ganz berühmte Neonomicon nicht, weil es halt, ja, da kommt dann irgend so ein Echsenmonster aus dem Pool raus, so ungefähr. Also, das hat irgendwie mir gedacht, oh nee.
Also es ist auf alle Fälle mal eine Lovecraft-Hommage von Alan Moore. Er hat es aber geschrieben wegen einer Steuernachzahlung, sagt man immer.
Genau.
Und es ist beim Avatar-Verlag erschienen, im Original. Und der stand sowohl inhaltlich als auch zeichnerisch eher für blutigen Horror und brutalen Sex, sage ich mal. Das ist auch Crossed erschienen und so.
Genau.
Und in die Kerbe haut es rein.
Ja, und das war mir genau, weil es eben nur in diese Kerbe ging, habe ich gedacht, oh, Alan Moore, was hast du da? Ja, klar, du nimmst den berühmten Lovecraft als Vorlage, aber das ist doch albern hier. Ne? Das
war dann
das
Porno,
war, ich fand, Gewaltporno. Es war ein Gewaltporno und ich fand es auch nicht gut gezeichnet. Ich weiß nicht, wer der Zeichner war.
Jason Burroughs?
Ja, der kannte eigentlich schon was, aber ist jetzt auch nicht so mein absoluter Favorite. Ja, aber wie gesagt, also ansonsten bin ich ja der absolute Alan Moore-Vergötterer. Ja? Insofern, das wollen wir ja hier nochmal festhalten. Aber
ich glaube auch, dass es Alan Moore selber leid getan hat, weil er hat ein paar Jahre später mit Providence ja dann gezeigt, was er eigentlich wirklich kann, wenn es um Lovecraft
geht. Da hat er sich seine Absolution wieder geholt.
Genau. Ich glaube, ich kriege keine Absolution in diesem Podcast, denn das Alan Moore-Werk, das ich am Anfang nicht so mochte.
Warte, ich hol die Keule.
Das war Watchmen.
Ja, ich hab's befürchtet. Ja,
ich kann's erklären. Auch da.
Das musst du auch.
Ich weiß. Ich war zu jung.
Ich brauch das Geld.
Ja, ich kam auch hier aus den Superhelden 90ern, ganz fluffige, einfache Comics mit Spider-Man und Batman. Und dann hat halt jemand gesagt, ey, du musst mal Watchmen lesen. Und dann habe ich mir das gekauft, weil ich es mir nicht mal leisten konnte vom Taschengeld. Mhm. Und ich hab's gelesen. und angefangen zu lesen. Und es ist ja eigentlich ein Comic-Roman, der Graphic Novel-Lickste Graphic Novel, den es gibt. Mhm. Und es war mir, ich war überfordert, glaube ich. Ich habe mich durchgebissen dann. Ich habe auch erkannt, dass es brillant ist, dass es gut ist. Aber ich habe dann Alan Moore für mich als Helden dann mehr entdeckt. Also ich musste einen Umweg nehmen dann nochmal. Ich habe es dann gelassen. Der Band ist natürlich hier geblieben, weil es halt einer der grundlegenden Superhelden-Meilensteine und Meisterwerke ist. Aber ich habe dann Swamp Thing, Top Ten und From Hell gebraucht, sozusagen, okay, Alan Moore ist auch ein Favorite von mir und dann, oder V Vendetta, und dann habe ich natürlich nochmal Watchmen probiert, 5-6 Jahre später, war ich dann älter, so 17, 18, und dann war das wie so, boah, die Augen sind aufgegangen.
Ja, das ist doch auch nichts für einen 12-Jährigen oder sowas.
Nee, das geht ja gar nicht,
das kannst du nicht.
Ich glaube, du brauchst 1000 Superheldenhefte Intus, damit du es auch wirklich würdigen kannst. Und jetzt habe ich Watchmen, glaube ich, schon 4, 5, 6 Mal in meinem Leben gelesen. Jedes Mal ist es noch besser als vorher.
Ja.
Jedes Mal empfehle ich es dann noch penetranter den Leuten. Aber das ist eben wie in der Bierwerbung. Nicht nur das Werk muss reif für dich sein, sondern du musst auch reif für das Werk sein.
Ja, ja, das ist es auf jeden Fall. Wie gesagt, das war das mit den Schwermetallleuten und so, das war einfach, man war dann einfach oft zu früh dran.
Aber deswegen gibt's ja auch die trashigen Comics, die man schon in frühen Jahren lesen und lieben kann. Hast du so einen trashigen Lieblingscomic?
Ja, da habe ich schon auch mal ein bisschen im Podcast drüber erzählt. Die Geschichte war dann, dass ich mit meinem Vater in der Stadt war und dann habe ich am Kiosk Legion der Superhelden, den Superman Superband 7 gesehen. Und den hat er mir dann widerwillig gekauft.
Wie das halt so ist.
Scheiß. Und ich habe den aufgeschlagen und es war, das war ja diese Zeit, wo der Mike Grell diese sexy Kostüme gezeichnet hat und ich war, was weiß ich, ja auch 12, 13 und die Stories waren, glaube ich, jetzt im Nachhinein nicht gut. Ja, aber ich habe es geliebt. Ich habe diesen Band, glaube ich, was weiß ich, 30, 40 Mal gelesen.
Wie man das halt so macht.
Diese Zwischengeschichtchen, wie die Helden vorgestellt wurden, wie sie da standen in diesen Mike Grell-Posen, super sexy und so. Also totaler Trash. Aber das war auch für mich so ein Meilenstein in der Jugend.
Gehört dazu und muss man haben. Wenn ich darüber nachdenke, welchen trashigen Comic ich mag, das ist wahrscheinlich einer, den fast niemand kennt, das ist Spider-Man Get Kraven. Das war eine Miniserie von Autor Ron Zimmerman, der leider auch schon verstorben ist, und Zeichner John McRae, der Hitman gemacht hat.
Der Hitman-Zeichner, ja.
Und das war so eine Serie, die war irgendwie auf 7 Hefte angelegt, es sind nur 6 erschienen, sie haben es dann vorzeitig beendet und ganz fast
weil es keiner außer dir mochte.
Wahrscheinlich. Aber der Zimmerman, der hat auch für die Howard Stern Radio Show geschrieben, der hatte so einen ganz eigenen Humor, der hat auch Rawhide Kid für Marvel gemacht und die Ultimate Adventures, diese Batman und Robin Hommage im Marvel-Universum damals, im frühen Ultimate-Universe und dieses Spider-Man Grit Craven, das gibt's auch nicht als Trade, also du musst echt, wenn du die Hefte nicht hast, hast du Pech gehabt.
Ich wollte dich gerade fragen, gibt's nicht, ne?
Nee, gibt nur die Hefte.
Was für eine Zeit war das?
Also frühe 2000er.
Nee, da habe ich das auch nicht mehr, nee.
Und das ist, Craven Junior ist das ja, nicht Sergei Kravinev, sondern der Sohn. Ja. Wie hieß er? Alosha oder so ähnlich? Irgendwas mit A. Und der hat einen zahmen Wolf und so ein bisschen eine anhängliche Freundin und dann geht er nach Hollywood und es ist ein völlig verrückter Craven-Comic und ich habe manchmal ein bisschen Angst, den jetzt nochmal zu lesen, weil ich mich fürchte, wie schlecht sexistisch und daneben er wirklich ist, weil der Humor aus den 2000ern hält der heutigen Political Correctness oft nicht mehr stand. Und ich glaube, Ron Zimmerman ist und war ein Autor, der dem heutigen Prüfstein auch nicht mehr gewachsen wäre. Deswegen ist es auch ein trashiger Liebling, sicherheitshalber.
Na gut, wir können ihn euch eh nicht empfehlen. Ihr könnt nicht darüber urteilen, ihr könnt uns dazu auch keinen Kommentar abgeben, es gibt ihn nicht.
Naja, vielleicht habt ihr die Einzelhefte. Ist eigentlich ein sehr schlauer Comic-Geständnis.
Ja, sehr schlaues Geständnis. Mit Watchmen, da warst du dann...
Mutiger.
Hast du ja jetzt nachempfohlen.
Genau. Ja, wenn wir jetzt darüber reden, welches Must-Read-Comic-Meisterwerk abseits von Alan Moore wir vielleicht nicht mögen oder nicht mehr mögen, ich glaube, dann gibt es schon wieder auf den Deckel.
Da ziehe ich mich jetzt ein bisschen raus, weil ich weiß gar nicht, wann ich dazu komme. Also außer Watchmen, der sich auch alle 2, 3 Jahre mal wieder lese, komme ich eigentlich überhaupt nicht mehr dazu, alte Sachen zu lesen. Oder wenn ich was lese, altes, dann ist es was, wo ich auch weiß, ich mag, wenn ich zum Beispiel mal wieder umräume und dann kriege ich die Juwelen der Sängerin in der Hand, dann lese ich die wieder. Ja.
Die Ausrede ist jetzt ja noch schlauer als
Get Craven. Die ist ganz schlau, ja. Aber was magst du denn nicht mehr?
Na, muss ich jetzt echt liefern?
Ja, liefer.
Okay, das fällt mir schwer, denn es war mal ein absoluter Lieblingscomic. Ich habe vor einiger Zeit nochmal versucht, oder was heißt versucht, ich wollte einfach nochmal lesen Sin City 1 von Frank Miller.
Okay.
Und es hat für mich den Test der Zeit nicht bestanden. Sowohl das Artwork, das mich damals so umgehauen hat, als auch dieser total schwere, palpige Noir-Hardboiled-Ton.
Dabei bist du doch eigentlich ein Pulp-Liebhaber.
Total, und ein Krimi-Liebhaber. Und ich mag auch Frank Miller aus der Ära, und es war total wichtig. Aber der erste Band, den habe ich dann das dritte Mal oder so gelesen, nach 10 Jahren jetzt mal wieder. Ja. Also als Kind und Jugendlicher fand ich ihn toll, als junger Erwachsener fand ich ihn auch noch brillant, auch wo die Filme dann rauskamen. Mm, mm. Aber jetzt so als bald schon älterer Herr, muss ich sagen, sehe ich sehr viele Makel im Storytelling. Das Artwork wirkt nicht mehr expressionistisch göttlich, sondern irgendwie so ein bisschen unrund, unbeholfen teilweise. Mm. Also es hat mich selber überrascht. Entweder hatte ich einen richtig miesen Tag, sowas kommt ja auch mal vor, du kriegst einen Comic oder ein Buch und du merkst an dem Tag, oh, es klickt überhaupt nicht, es zündet nicht, ich habe keinen Bock oder whatever. Aber dieser Sin City Reread hat mich auch davon abgeschreckt, es jetzt nochmal zu versuchen, weil vielleicht finde ich es dann noch schlimmer als bei dem Zeitpunkt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal welches Comic-Meisterwerk magst du nicht mehr mit Sin City beantworte, denn ich war echt immer ein riesen Fan von der ganzen Serie, vielleicht bis auf Band 4 oder keine Ahnung, aber die Kurzgeschichten. Aber
ich mag den Look einfach immer noch und ich habe tatsächlich ein Printset mit den Sin City Dames bei mir zu Hause an der Wand, wo diese drei hübschesten Damen da in diesem eben genialen schwarz-weiß, negativ-positiv Look dastehen. Und ich finde, und dann habe ich noch einen riesigen Marv, der im Schnee läuft. Dieses Bild, das kannst du angucken, kannst drin versinken. Das ist vom Look her so geil, ja. Aber ich kann es schon nachempfinden, dass die Story einen dann nicht mehr an einen geht, ja.
Obwohl ich ja auch viele Pulp-Krimis mehrfach lese und mag und auch das Klassische und so. Also darum geht's gar nicht, aber.
Also da kriegst du keinen Klonk von mir. Nee, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, ja.
Obwohl ich bei allem, was du jetzt gesagt hast, auch wieder genickt habe und gesagt habe, ja, natürlich und logisch, aber.
Ja, da könnt ihr jetzt ja mal alle nochmal Sin City lesen und darüber würde ich dann gerne was hören, wie ihr das so seht.
Ja, schreibt es in die Kommentare. Genau. Wann habt ihr zuletzt Sin City gelesen und wie ging es euch?
Und wann habt ihr Watchmen gelesen und wehe, da sagt einer was Falsches dazu.
Ja, genau. Weil jetzt sind wir ja alle alt genug und pro Watchmen. Ja.
Watchmen ist sogar eines der wenigen, wo der Film für mich auch sehr genial umgesetzt ist.
Ich bin eigentlich immer der Erste, der über Zack Snyder lästert, aber ich fand die Verfilmung, dafür, dass es eigentlich unverfilmbar ist,
habe ich auch gedacht.
Und souverän gemacht.
Ich habe den Film auch schon zweimal gesehen, obwohl ich das auch selten mache, dass ich nochmal was gucke, aber.
Wenn man schon einen Zack Snyder-Film zweimal sehen will, dann Watchmen. Also geht mir, ich weiß, der Film kriegt immer wieder Dresche und so, weil er halt ein paar Ebenen nicht bedient, aber ich finde so, die Ebenen, die er einfängt von dem Comic.
Ein Film kann nicht immer dieselben Ebenen bedienen wie ein Comic.
Gerade bei Watchmen geht es nicht, der hat ja 97 Ebenen.
Genau, du musst dann deinem Film anders erzählen und du musst die Schwerpunkte auf was anderes legen und das hat er eigentlich genau richtig getan.
Ja, ich mochte auch die Watchmen-TV-Serie, die fand ich gar nicht schlecht, diese Fortsetzung ja
die
quasi.
Die ist auch gut.
Und ich mochte auch Tom Kings und George Fornes Rorschach-Comic, der das alles so ein bisschen vermixt nochmal.
Da habe ich neulich mit dem Doc Sven auch drüber gesprochen, weil wir haben ja ein Tom King-Special gemacht. Und auch da stimme ich dir voll zu. Voll geil. Also
das
hat ja eigentlich gar nicht direkt mit Watchmen zu tun. Es geht ja nur um den Mythos ein bisschen und
in dem Universum,
in dem Universum,
mit den Milizen, alles. Was passiert nach der Alien-Attacke.
Aber und so. Hat er ganz toll gemacht. Ja. Also es ist da nicht alles schlecht. Also bei den Before Watchmen, da bin ich ein bisschen kritischer.
Ja, ebenfalls. Also Darwin Cook, Amanda Conner und Q-Bert und Straczynski nehmen wir natürlich mit. Aber ich weiß, woher der Comedian-Band von Azzarello und Jones, der war so der überflüssig. War,
ja,
so,
ja, auch ich fand auch da den Rorschach-Band von Bermeo nicht so besonders toll.
Ja,
der war halt die Taxi-Driver. Ein Punisher-Story oder so, ja, wenn du so willst. Ja, auch, also, naja. Jetzt gestehen wir einfach weiter. Jetzt sind wir ja schon wieder zu viel am Loben, gell?
Das stimmt, wir wollen ja nicht uns schlecht machen.
Wir wollen uns schlecht machen, aber wir wollen euch natürlich so am Rande dann auch immer mal zu was Wiederlesen bewegen oder euch dann auch nochmal einen kleinen Tipp ans Herz
legen. Was ist denn deine mieseste Eigenschaft als Comic-Fan?
Also, ich bin natürlich immer, weil ich jetzt ja, wie du schon das so nett sagtest, fast 50 Jahre Comic im Comic-Business bin ich sehr kritisch mit den ganzen Neuaufgüssen.
Ja. Es fühlt sich dann auch wie 200 Jahre an.
Dann fühlt sich's eben auch so an, so, oh Gott, ich bin so alt für diesen Scheiß. Ja, wenn ich so, eine neue Spider-Man Nummer 1, ja, oder der Kunde kommt dann, ja, ich suche den ersten Band von Spider-Man, sag ich, ja, welchen den denn? Ja, den von 63, von 80, von 90, von 95 und jetzt jedes Jahr gefühlt, ja. So, also da bin ich super ungnädig und vor allem auch mit dem ständigen Neuerzählen, ja. Ich kenne den Origin halt schon 100 Mal und es gibt die beste oder ultimative Erzählung des Origins ja schon. Ja. Klar, wir haben es vorhin auch gesagt, wir haben es im letzten Podcast gesagt, es kommt auch immer mal einer, der uns überrascht. Wenn mag sein, macht, vielleicht kommt ja. Er, aber ich bin erstmal so, ja, lest mal, aber ich gehe da gar
auch,
nicht ran.
Das hat mich auch bei den Superhelden-Verfilmungen oft so müde gemacht in den 2000ern, genau. Dass die jedes Mal die Origin mit reingenommen haben.
Genau, jeder weiß, wer Spider-Man ist, jeder weiß, wer Batman ist. Erzählt halt eine gute Story um den Charakter, weil den kennt doch jetzt jeder.
Fand ich super von James Gunn, der das DC-Universum neu macht mit Superman, der gesagt hat, bei mir wird es keinen Origin-Film mehr geben. Finde ich super aber als Statement.
Ich weiß nicht, wie der so ankommt. Hast du schon was gehört vom neuen Superman?
Er ist jetzt, während wir das hier aufnehmen, heute ja erst angelaufen. Ich habe bisher Besprechungen gelesen, die beides bedienen. Ja. Die sagen, funktioniert. Mhm. Und viele, die sagen, überladenes Chaos. Keine Ahnung.
Na, da erzählen wir das nächste Mal nochmal drüber. Da haben wir dann vielleicht gesehen.
Müssen wir uns selber ein Bild machen. Ja. Muss man ja eh immer. Das sollte man eh immer machen.
Das sowieso, ja. Also das ist das eine. Da bin ich sehr ungnädig. Und ich gebe zu wenig Manga-Serien eine Chance, weil ich mir einfach nach wie vor mit dem Lesen schwer tue. Der Gerd sagt, der tut sich da so super einfach, er liest dann 2-3 Seiten, dann ist er drin in diesem Rückwärtsrhythmus.
Geht mir auch so.
Aber ich muss es wahrscheinlich einfach mal diszipliniert öfter probieren und immer wieder mal angehen.
Ich würde dir einen kleinen Tipp gerne mitgeben, wenn ich darf, was mir geholfen hat. Ich habe am Anfang englische Manga gelesen, auch in der Originalrichtung, aber die Sprachbarriere, die zusätzliche, hat mir geholfen. Ah, weil so, ich konnte mit dem Deutschen am Anfang auch mit dem von rechts nach links nicht klarkommen. Mhm. Aber dadurch, dass es eine andere Sprache war, hat es für mich irgendwas verändert. Jetzt ist es mir auch egal, ich lese es, wie es halt kommt bei Manga. Ja. Aber das hat mir geholfen am Anfang, dass ich englische Manga in Originalrichtung gelesen habe.
Okay.
Lone Wolf und Cub zum Beispiel.
Ja, ja. Ich habe ja Mangas dann angefangen, auch in den 90ern, als die bei den Amis erschienen sind. Und da sind die ja alle gespiegelt gewesen.
Alle sind Linkshänder.
Was dann auch bei Carlsen dann so übernommen wurde. Dann sind halt alle Linkshänder und es sieht manchmal wenig komisch aus. Aber es hat halt für mich dann schon ganz gut funktioniert. Aber das gibt's ja jetzt nicht mehr. Und ja, ich gelobe Besserung, weil es gibt da wirklich viel, viel gutes Zeug auch. Absolut, und es gibt natürlich alles. Es gibt auch viel Scheiß und vieles, was uns nicht interessieren wird. Aber
bei 700 Neuerscheinungen im Monat muss es ja beides geben und polarisieren.
Eben. Was ist deine mieseste Eigenschaft als Comic-Fan?
Meine mieseste Eigenschaft als Comic-Fan. Ich begeister mich sehr oft für Webcomics und Zeitungscomics, Rips.
Klonk. Nein, ist genug mit den Klonks, das ist ja alles.
Ich begeister mich dann für die und dann hole ich mir Sammelbände oder ich schaue jeden Tag in den Webcomic-Strip rein und dann verliere ich diese Begeisterung unterwegs und lese dann auch oft die Sammelbände nicht zu Ende. Und man kann ja zum Beispiel viele Comic-Strips, ob alt oder neu, inzwischen per E-Mail abonnieren. Du kriegst dann jeden Tag um 12 auf Englisch den aktuellen Strip per E-Mail. Und inzwischen ist es so, dass ich manche, das waren vor 5 Jahren Lieblingsstrips oder so, und jetzt lösche ich die E-Mails ungelesen, weil es mich irgendwie... wie lange dauert es,
einen Strip zu lesen? Was für Strips hast du abonniert gehabt? Oder welche haben dich eine Zeit lang sehr begeistert und dann nicht mehr?
Also zum Beispiel Phoebe and her Unicorn, Phoebe und ihr Einhorn, Mutz von Patrick McDowell zum Beispiel, den mag ich eigentlich immer noch, aber die E-Mails schmeiße ich immer öfter ungelesen weg, obwohl man für eins...
Ist es vielleicht der Overflow, wenn dann jeden Tag so ein Ding da rein... oder mehrere dann reinflattern?
Ich weiß es nicht, vielleicht ist man nach 10 Sammelbänden auch einfach satt und sie wiederholen sich einfach zu oft. Oder so.
Also ich habe ja früher zum Beispiel auch Häger geliebt und der wurde einfach auch schlecht.
Kenne ich auch das Phänomen.
Wenn ein Strip 50 Jahre lang läuft und der muss sich jeden Tag was ausdenken, dann kommt auch dann einfach nicht mehr so viel Gutes raus.
Dann hat es vielleicht Bill Watterson mit Calvin und Hobbes doch richtig gemacht.
Das wollte genau, du hast gerade meine Gedanken gelesen, genau das wollte ich nämlich sagen. Manchmal ist es besser aufzuhören.
Gegenbeispiel wäre aber Charles Schulz und die Peanuts, die über Jahrzehnte hinweg großartig waren, auch wenn sie wohl in den 70ern und 80ern und 90ern ihren Prime hatten. Ja. Aber er hat trotzdem 30 Jahre großartig gemacht. Aber Calvin und Hobbes ist halt deswegen auch das Besondere, weil du sagst, ich habe 3 Sammelbände im Regal stehen oder diese 10 Einzelbände. Und ist auch übrigens der Comic, wo ich mir wünsche, mal wieder die Zeit zu haben, ihn zu readen, also ihn noch einmal zu lesen, und dann abermals zu lesen. und wo ich glaube auch, dass es der Seele richtig gut tun würde. Und dann ist es vielleicht das noch eine meiner weiteren schlechten Eigenschaften als Comic-Fan. Ich lese manchmal zu viel Schrott aus Arbeitsgründen als Journalist oder als Editor und komme dann nicht dazu, meine Lieblinge nochmal zu lesen, obwohl ich da besser geworden bin und mir teilweise auch wirklich dann verbiete, neuen Stoff zu exzessiv zu lesen, damit ich mal sage, ich lese nochmal Ed Brubaker komplett oder irgendwie sowas.
Na, das ist ja das gleiche Problem, das wir als Händler haben. Du musst immer wieder neues Zeug sichten und musst es anlesen und kommst dann auch zu wenig dazu, eben das Alte anzuschauen. Ich habe das aber mit dem Calvin und Hobbes bei Facebook gerade gemacht. Da gibt es eine Gruppe Calvin und Hobbes Fans oder Liebhaber oder so. Und da kriegst du dann jeden Tag einen reingespült. Also gibt's so wie
dein Account auf Social Media, ja.
Genau, sowas. Und da habe ich nämlich lang auch nicht reingeschaut und jetzt kriege ich da jeden Tag, wenn ich ins Facebook reinschaue,
Algorithmus
ist dann so einer drin und so. Und das reicht dann eigentlich. Da hast du immer mal wieder so einen Your Daily Calvin und Hobbes rein.
Ich bin ja froh, dass keiner von uns gesagt hat, oh, ich mag Calvin und Hobbes nicht oder so, weil
das
wäre hier ausgeartet.
Ja, Christian.
Genug Geständnisse für
heute? Ja, ich habe auch nichts mehr. Ich habe alles gestanden.
Oh, wir haben noch Leichen im Keller. Ich habe keine Ahnung, aber bei anderer Gelegenheit mehr.
Ja, okay. Gesteh mal, was hast du noch für Projekte am Start? Irgendwie sowas? Was kommt bei dir jetzt? Prinzessinnen haben wir wieder gut verkauft in letzter Zeit. Das sollte man ja immer mal erwähnen. Wer es noch nicht kennt, die Prinzessinnen 1 bis 3 von Christian Endres, grandiose Fantasy um 5 starke Frauen.
Schlagkräftige und schlagfertige Söldnerin. In einer Fantasy-Welt für alle Fans von The Witcher, so beschreibe ich sie immer am liebsten.
Ja.
Ja, und ich habe
hauptsächlich machst du ja deine Panini-Arbeiten, da bist du...
Das ist natürlich mein Brotjob, meine Redaktionszeiten für Panini.
Genau.
Ich habe jetzt dieses Jahr wieder ein paar Kurzgeschichten neu geschrieben, Science-Fiction-Kurzgeschichten. Ist natürlich auch motivierend, dass jetzt eine meiner Geschichten aus dem letzten Jahr, wichtig ist nur, was die Leute glauben, das war eine Mischung aus Krimi, Kryptowährung und Klimawandel, die ist ja mit dem Kurt-Lasswitz-Preis ausgezeichnet worden und jetzt nochmal für den deutschen
Science-Fiction-Preis
nominiert.
Sehr schön, danke. Sehr schön.
Ja. Das ist natürlich
motiviert. Wo kommen die denn raus, die Kurzgeschichten?
Die besagte ist letztes Jahr in Exodus, im Exodus-Magazin erschienen.
Mhm.
Und ich habe immer mehrere pro Jahr in CT-Magazin für Computertechnik und für in Spektrum der Wissenschaft.
Ah, geil.
Schön. Das sind so meine Hauptabnehmer. Sind natürlich auch ganz tolle Plattformen, wo ich auch immer sehr, sehr happy und sehr stolz bin. Bei CT ist die Auflage Wahnsinn und Spektrum der Wissenschaft ist halt eine der Fachzeitschriften im Science-Bereich. Und wenn du damit dann als Science-Fiction vertreten bist, auch so ein bisschen als, ja, die planen quasi mit mir ja regelmäßig, dass da...
Ja, das ist ja cool.
Das ist wirklich schön. Ja. Und wenn ich jetzt mit Panini und meinen Kurzgeschichten da quasi durch bin, dann ist jetzt auch wieder mal der nächste Roman
dran. Oh, da freuen wir uns doch alle schon.
Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt greife ich wieder an.
Gerd darf wahrscheinlich wieder ein bisschen Test lesen.
Genau, ihr habt ja beide von mir zuletzt wieder eine Kurzgeschichte gelesen, die ist für CT.
Wunderbar, grandios. Also nächste CT, ist es die nächste CT, in der
die erscheint? Nee, die ist noch nicht mal hingeschickt.
Okay. Der Chef der Kleine. Naja, dann werde ich das nochmal erwähnen dann, weil die hat mich sehr beeindruckt und bewegt auch. So, lieber Christian, vielen Dank für die Plauderei in deinem wundervollen Garten und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
Du hast ja gesagt, als Dankeschön mähst du mir jetzt den Rasen hier, ne?
Moment.
Das diskutieren wir jetzt.
Ja, das machen wir aber offline.
Okay, macht's gut zusammen.
Ciao und bye bye, euer Bern.